ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Hast du Vorhänge zu Hause oder Gardinen oder sowas?
Ja, ich habe Vorhänge und ich ziehe sie jetzt auch zu. Früher, als ich eher in WGs, Hausprojekten und ehemalig besetzten Häusern gelebt habe, da hatte ich, glaube ich, auch gar keine Vorhänge.
Ich habe jetzt noch keine Vorhänge, außer im Schlafzimmer. Wenn ich nicht reingucken lasse, dann kann ich auch nicht so gut rausgucken.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich.
Die Frage heute: Warum wollen wir schöner wohnen?
Hallo, schön, dass ihr wieder da seid nach einer langen Sommerpause. Zurück zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Schön, dass du wieder da bist, Denise. Ich freue mich, dass wir wieder hier miteinander sprechen und diskutieren können. Und heute geht es um die Leitfrage: Warum wollen wir schöner wohnen?
Ich bin richtig froh, wieder zu Hause zu sein. Wir stellen uns diese Frage aber nicht allein, sondern wir haben Gäste dabei, wie jedes Mal.
Wir sprechen mit dem Philosophen und Publizisten Florian Rötzer. Wir beschäftigen uns mit dem Philosophen Wilhelm Flusser, vielleicht am Rande auch mit Martin Heidegger. Und wir werden gegen Ende der Folge uns auch noch mit der Architektur ein wenig auseinandersetzen und werden etwas von Turid Fröbe hören.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich habe diese Frage, nicht die Frage, warum wollen wir schöner wohnen, sondern was denkt ihr über das Wohnen, ganz offen meiner Instagram-Community gestellt. Und ein paar Antworten würde ich einfach mal mitbringen.
Ja, gerne.
Es kam eine ganze Menge und die Antworten, die ich ausgewählt habe, um sie hier mit euch zu teilen, sind zum Beispiel diese: Ich liebe es, zu Hause zu sein und danke regelmäßig Gott für die besten Nachbarn. Finde ich richtig süß. Hoffentlich wissen die Nachbarn auch, dass sie so geliebt werden. Jemand anderes fragt, warum immer Mieterhöhung, aber so selten automatische Einkommenserhöhung? Auch eine wichtige Frage, das Wohnen und die Finanzen. Was ich total schön fand und auch philosophisch, sind diese Antworten. Das Zuhause bietet Sicherheit, denn man ist an einem Ort, wo es keine Gewalt gibt. Oder Wohnen gleich zu Hause, unsere sichere Burg, der Hafen, um jederzeit anlegen zu können.
Ja, der sichere Hafen ist eine interessante Formulierung. Das ist ja wirklich die Wohnung als sicherer Ort, vielleicht auch als ein Ort, als Rückzug vom Außen. Ich musste da an diese Biedermeier-Epoche denken. 19. Jahrhundert, also 1815 bis 1830, 1848, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen Wiener Kongress, bürgerlicher Revolution, geprägt, zumindest in der Erinnerung geprägt, als eine Zeit, in der das Bürgertum sich ins Häusliche zurückgezogen hat, ins Bürgerliche, vielleicht sogar ein bisschen ins Spießbürgerliche zurückgezogen hat. Und das hatte auch konkrete Auswirkungen auf die Architektur, der berühmte Biedermeier-Stil, also ein eigener Möbelstil, der sich da entwickelt hat, funktionale Wohnraumgestaltung, Eleganz und Gemütlichkeit wurde kombiniert. Und das war natürlich eine interessante Zeit, weil es war eine Zeit, die von politischer Repression geprägt war. Also viele der gesellschaftlichen, kulturellen Tätigkeiten des Austausches haben sich ins Private, ins Häusliche zurückgezogen. Also Lesekreise sind entstanden, Hausmusik, das war alles diese Phase. Und das war, glaube ich, ganz deutlich dieser sichere Hafen zu Hause, der Schutz vor dem Außen und eine Gestaltung von auch gesellschaftlicher Entwicklung, die aber im Privaten dann stattfindet.
Finde ich interessant, Schutz vor dem Außen, weil für mich ist das Wohnen, das Leben, auch, du hast ja gerade gesagt, auch man lädt Leute ein, natürlich ist es dann in der Biedermeierzeit eine bestimmte Gruppe an Menschen, die man reinlässt in das eigene Zuhause. Man könnte das tatsächlich als so abgrenzenden Ort verstehen, aber natürlich auch als einladenden Ort. Also ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die immer die Türen weit auf hatte. Und bei uns waren zu Hause oft auch wirklich fremde Menschen. Also tatsächlich so, wie man sich das vorstellt in Gegenden, wo Menschen wohnen und vielleicht nicht das Mehrfamilienhaus mit der Klingel, wo man dann erstmal durch Sicherheitsschloss muss, sondern bei uns waren die Türen auf, auch wenn wir mitten in Hannover in der Stadt gewohnt haben. Und es waren oft Menschen zu Hause, die eben nicht von vornherein, ja, das, wo es nicht klar war, dass die tatsächlich jetzt mit uns in unserer Küche sitzen. Und für mich ist Wohnen und dem sicheren Hafen würde ich zustimmen, aber auch ein inspirierender Ort, der das Außen nicht ausklammert. Also dieses sich Dinge mit nach Hause nehmen, die von außen kommen, sich vielleicht auch erinnert fühlen durch das, was man mitgebracht hat, was man gestaltet hat, an das Erleben, was man im Außen hatte. Wohnung auch als kreativen Ort, als inspirierenden Ort. Mich inspiriert zum Beispiel sehr, auch in fremde Wohnungen zu gehen oder mir Wohnungen anzuschauen, die nicht meine sind. Wie leben andere Menschen? Und das ist für mich auch Wohnen.
Wenn die ganze Wohnung voll ist mit Freundinnen und Freunden, so habe ich auch lange gelebt, also in WGs und in Hausprojekten und so weiter. Aber da fiel es mir dann doch manchmal schwer, dann auch wirklich einen Rückzug zu finden. Ja. Also wo ich dann auch mal dann irgendwie alleine am Tisch sitze oder irgendwie alleine in einem Sessel sitze oder so und darüber nachdenke, was eigentlich alles passiert ist. Und es war sozusagen immer was los. Das könnte ja vielleicht ein bisschen dieser Funktion entgegenstehen, dass man das Wohnen auch braucht als Rückzug auch vor dem Außen. Weil wenn das Außen die ganze Zeit bei dir ist, dann hast du da auch keinen richtigen Rückzug, oder?
Absolut, glaube ich auch. Ich glaube zum Beispiel auch, dass WGs, irgendwann sind die für viele Menschen ein Abschnitt im Leben gewesen, der jetzt vorbei sein sollte irgendwann. Es ist ja wie so ein Ziel, dass man aus der WG heraus irgendwie in die eigenen vier Wände zieht. Und ich frage mich manchmal, ist das nicht auch ein Verlust? Also, weil man kann auch, glaube ich, in einer großen Gruppe den Rückzugsraum schaffen, wenn man die Mittel hat und vielleicht sogar auch immer und sowieso. Das können wir später nochmal untersuchen, weil wenn wir uns daran erinnern, als wir kleine Kinder waren und vielleicht habe ich das deshalb auch so gerne gemacht, weil bei uns immer so viel los war, haben wir uns eine Höhle gebaut und uns da zurückgezogen oder wenn es richtig gut gelaufen ist, hatte man so einen Karton, wo man irgendwie Fenster und Türen reingeschnitten hat und das war dann so das eigene sichere Zuhause. Aber für mich ist tatsächlich, und auch das Einrichten, ne, so Puppenhäuser oder so, haben ja Kinder auch Bock, irgendwie die Räume zu gestalten, da ein Bett hinzustellen und da vielleicht näht einem jemand nochmal so ein kleines Kissen in Pink oder keine Ahnung, weiß ich nicht, oder in Grün. Und das ist für mich tatsächlich auch was sehr Inspirierendes, das Einrichten, das Wohnungen gestalten, das ist ja auch ein Ausdruck. Und ich glaube, deshalb finde ich es auch so interessant, mir fremde Wohnungen anzugucken, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da reinschaue, erkenne ich ein bisschen den Menschen, der dort lebt.
Eine weitere Funktion, eine Wohnung ist da sicher auch sowas wie eine Repräsentation von einem selbst. Also wir haben das ja alle gesehen in der Pandemie, als wir dann alle irgendwelche Online-Konferenzen hatten, wie gerne sich dann im Hintergrund sich so positioniert wurde, dass im Hintergrund das schöne Bücherregal ist.
Das Bücherregal ist der Klassiker.
Und nicht mit den Trash-Büchern, sondern natürlich dann mit den wichtigen, großen, philosophischen Werken.
Ich habe alle meine Bücher umgedreht, sodass der Buchrücken nach hinten kommt. Nein, ich saß nie vom Bücherregal, aber absolut. Aber auch das, manchmal war es spannender, in den Zoom-Konferenzen zu gucken, was da im Hintergrund abgeht. Wie ist die Person eingerichtet? Weil ich glaube, das ist was, was uns ganz viel verrät über einen Menschen, wie der Mensch wohnt. Nicht nur, was das Kreative oder die Persönlichkeit angeht, sondern es verrät uns auch ganz viel darüber, in welchen Umständen Menschen leben. Also, weil Wohnen ist ja auch, und das ist eigentlich auch erstmal eine Frage, ein Luxus. Oder ist, also es gibt ja diese Möbelhauswerbung, wohnst du noch oder lebst du schon? Und die ist ja eigentlich ganz schön von oben herab, denn das beinhaltet, dass man fürs Leben konsumieren muss und ein bestimmtes Budget haben muss, um angemessen zu wohnen sozusagen. Und das ist eben auch noch eine Frage, die ja auch in meiner Instagram-Umfrage auftauchte, das Finanzielle.
Ich denke, das ist wahrscheinlich, also wir leben in einer Warengesellschaft, also so wie wir uns dann einrichten, das tun wir ja nicht komplett aus freien Stücken, sondern so wie wir uns vorstellen, dass unsere Wohnung auszusehen hat, so präsentieren wir sie ja dann auch. Also wir machen sie ja nicht nur so, weil wir es so schön finden, sondern auch, weil wir etwas damit zeigen wollen. Das Bücherregal hat jetzt nicht nur die Funktion, dass man Bücher lesen kann, sondern dass man sich auch als entsprechender, belesener Person oder so darstellen möchte.
Und deshalb gibt es ja auch Wohntrends und diese Trends bestimmen auch, wer wir sein wollen. Das ist eigentlich, die Wohnung ist eigentlich wie so ein erweitertes Kleidungsstück oder so. Ne? Über unsere Kleidung erzählen wir ja auch, so viel Kleider machen Leute, Wohnungen machen Leute.
Interessant, und ein Kleidungsstück hat auch eine Schutzfunktion vor Kälte vielleicht, vor Nässe, vielleicht auch vor Sonne teilweise, so wie die Wohnung auch. Die Wohnung hat auch die Funktion, sich selbst zu repräsentieren. Sie kann ein Ersatz für Öffentlichkeit sein, wie wir das anhand von Biedermeier gezeigt haben. Also ganz viele Funktionen, die wir jetzt kurz schon mal angetippt haben. Interessant ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit diese Funktionen auch schon in einem größeren Maßstab eine Rolle spielen, nicht nur in der Gegenwart und nicht nur im 20. oder 19. Jahrhundert, sondern für die Menschheit insgesamt. Und um diese Frage zu beantworten, sprechen wir mit einem Experten.
Was sagt die Philosophie?
Und wir sprechen heute mit Florian Rötzer. Rötzer wurde 1953 geboren, hat Philosophie studiert und arbeitet als Journalist und Publizist, ist Mitbegründer des Online-Magazins Telepolis und Buchautor. Und als solcher hat er 2020 ein Buch herausgebracht, das für uns von Interesse ist, und zwar Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens, erschien bei Westend. Hallo Florian.
Hallo, hallo.
Hallo, wir freuen uns auf dich und auf das Gespräch. Wo bist du eigentlich gerade zu Hause?
Ich bin gerade in der Stadt, in der Innenstadt in München.
Das ist ein guter Ort. Da war ich auch mal zeitweise zu Hause. Und zeitweise zu Hause, dann können wir später vielleicht auch mal drüber sprechen. Geht das überhaupt? Ich bringe eine kleine Anekdote mit. Ich habe mal vor einer Zeit in einem Luxuszelt gelebt. Ich bin Schauspielerin und habe in Tansania gedreht. Und da waren wir auf so einer Ranch und durften in so schicken Zelten wohnen. Und eines Abends ging ich in mein Zelt. Und dort war dann alles verwüstet. Es wurde in ein Stück Seife gebissen. Jemand hat auf meinem Bett gemacht, der jemand war ein Affe. Und ich hatte dann in der nächsten Nacht, am nächsten Abend, so ein bisschen Angst, wieder alleine in mein Zelt zu gehen. Und habe einen Ranger gefragt, ob er mich bitte begleiten könne. Und der hat dann zu mir gesagt, du brauchst keine Angst vor den Affen zu haben. You don't have to be afraid of the monkeys. They are in the trees because of the leopards. Sie sitzen in den Bäumen wegen der Leoparden. Und da, Florian, habe ich mich gefragt, wieso leben wir Menschen denn nicht auf den Bäumen, sondern haben es uns überlegt, uns am Boden sesshaft zu machen?
Ja, ob wir es uns überlegt haben, ist natürlich eine andere Frage. Wir sind offenbar ja von den Bäumen heruntergestiegen. Schon Affen, vor allem Gorillas, machen ja Lager auf dem Boden, weil sie auch zu schwer sind, in den Bäumen hausen zu können. Und hat natürlich auch einen großen Vorteil, auf dem Boden zu liegen, weil auf dem Baum sitzt man am Ast und dann wackelt es ständig, man kann nicht durchschlafen. Und eine meiner Thesen ist eigentlich die, dass die Menschen deswegen, weil sie auf den Boden gegangen sind und sich dort einen Unterschlupf gesucht haben, dass sie deswegen auch konstanter durchschlafen konnten und deswegen kognitiv sozusagen auch explodiert sind, dass das eines der wesentlichen Evolutionsfortschritte gewesen ist, das Wohnen auf dem Boden.
Und dieser Unterschlupf ist ein ganz schönes Wort, finde ich. Also sozusagen als Behausung. Der ist also nötig, damit wir auch uns weiterentwickeln können, uns entspannen können?
Es sind zwei Dinge, glaube ich. Also erstens mal dieser durchgehende Schlaf. Menschen schlafen länger und durchgehender als die meisten anderen Tiere. Und es ist dann auch das, dass sich die Menschen dann aus dem Kollektiv zurückziehen konnten in ihren eigenen Bau gewissermaßen. Und das ist, glaube ich, der große, mit beides zusammen die großen Treiber gewesen der menschlichen Entwicklung.
Und dieses Zurückziehen, also nicht nur das lange Schlafen, im Idealfall sagt man heute ja so 7-8 Stunden oder so, sondern auch so dieses mal nicht draußen zu sein, nicht im Kontakt mit den anderen zu sein, nicht Gefahren ausgesetzt zu sein. Ist das auch einer der Gründe, warum der Mensch sich so entwickeln konnte? Also dass er da die Möglichkeit hatte, etwas zu verarbeiten, zu reflektieren, weiterzudenken?
Ja, und auch Eigenheiten zu entwickeln. Das ist dann die beobachtungsfreie Zone gewissermaßen. Und was sich natürlich heutzutage verändert, weil in die Privaträume ja die Beobachtung jetzt mittlerweile anderweitig einzieht. Aber damals war es eine beobachtungsfreie Zone. Man ist isoliert oder nur mit einigen wenigen Familienmitgliedern zusammen und konnte halt damit auch Eigenheiten entwickeln, die im Kollektiv vermutlich nicht durchführbar gewesen wären, weil dann sogleich die Strafe folgt. Man weiß das ja auch in kleinen Gemeinschaften, wie streng dann die Regelungen sein können. Und dieser Rückzug aus dem größeren Kollektiv, der ist sicher auch etwas gewesen, wo so Eigenheiten sich entwickeln konnten, Nischen entstehen, die man ja heute so beklagt. Aber das ist, glaube ich, sowas, was die Kreativität auch freisetzt.
Wir haben uns gerade, bevor wir jetzt dich an den Tisch geholt haben, mit den verschiedenen Funktionen des Wohnens schon kurz beschäftigt, mit Wohnen als Schutzraum, Wohnen auch als Repräsentation des Selbst, zur Selbstidentifikation. Also wir kamen gerade von der Biedermeier-Ära. Inwieweit ist sowas wie zum Beispiel diese Funktion des Schutzes etwas, was es jetzt weit über das 19., 20. Jahrhundert hinaus gibt? Also gibt es da so eine anthropologische Konstante, dass der Wohnraum auch ein Schutzraum ist?
Ja, natürlich, ich denke, natürlich schon. Ich meine, früher waren es natürlich die Sicherung gegen wilde Tiere oder auch gegen Insekten, die ja nun auch lästig sein können in der Nacht. Ist das natürlich gut, wenn man einen umbauten Raum hat, in dem bestimmte Affen und andere Tiere dann nicht hereinkommen können oder auch fremde Menschen. Ich glaube, das ist natürlich eine ganz wesentliche Funktion. Wobei andererseits, wenn die Gemeinschaften immer kleiner werden und die Single-Existenzen zunehmen, kann natürlich das auch umschlagen in eine Art Gefängnissituation, wo das Bedürfnis dann immer stärker wird, rauszukommen oder zumindest einen Anschluss ans Außen zu haben. Und da könnten eben dann die neuen Techniken ja auch eine wichtige Rolle spielen.
In deinem Buch Sein und Wohnen beschreibst du das Wohnen, die Wohnung als Nachfolge-Uterus. Das finde ich ist ein ganz philosophischer Gedanke. In unseren Wohnungen richten wir uns sozusagen unseren eigenen Uterus ein, unsere Höhle. Wir entscheiden, wenn wir die Mittel haben, über das Gefäß, in dem wir gedeihen wollen. Du hast ja auch gerade gesagt, dass wir dadurch, dass wir diesen Unterschlupf bekommen, nennen wir es jetzt mal diesen Uterus, dass wir dort wachsen können, kreativ werden können und so weiter. Inwiefern würdest du dem zustimmen, dass wir uns quasi den Uterus, unser Gefäß, selber einrichten?
Ja, ich glaube schon, dass es auch, wir wissen das natürlich alle nicht, aber dass die Geburt schon ein großer Schock war. Also man kommt sozusagen als nacktes, ungeschütztes Wesen aus der Mutter heraus. Und man sucht wahrscheinlich schon auch immer wieder so diese Art von Geborgenheit, die man im Uterus wahrscheinlich verspürt hat. Man weiß es ja nicht genau, aber das sind ja alles nur Projektionen, die man da machen kann. Aber es gibt, glaube ich, schon den großen Wunsch, so nach einer Sicherheit, einen Ort, einen Raum zu haben, in dem man geschützt ist und in dem man in Ruhe gelassen wird. Und ich glaube, das ist schon die Wohnung oder das Haus, dass man dann sich entsprechend auch eben einrichtet. Wobei ja mittlerweile die Nomaden ja auch immer stärker werden und sich einfach in Wohnungen einmieten, die schon möbliert sind und man da gar nicht groß was einrichtet. Und die Einrichtung eigentlich eher im Computer erfolgt oder im Smartphone, da wo die Individualitäten dann eher aufscheinen.
Unsere Leitfrage ist ja, warum wollen wir nicht nur wohnen, sondern warum wollen wir schöner wohnen? Also ich liebe es zum Beispiel, durch die Straßen zu gehen und wenn es dann im Winter drinnen noch hell ist und draußen dunkel, dann gucke ich auch mal in die eine oder andere Wohnung, lass mich inspirieren oder gucke in mein Smartphone und lass mich da inspirieren davon, wie andere Menschen wohnen. Warum glaubst du, haben wir das Bedürfnis, also jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass das vielleicht auch gar nicht immer noch so ist, sondern dass Leute auch in möblierte Wohnungen ziehen und dann das eigene gar nicht so hervorheben wollen. Aber warum haben wir das Bedürfnis, auch schön zu wohnen?
Ja, wir haben überhaupt das Bedürfnis, in einer schönen Umgebung zu sein. Und nur können wir die normale Umgebung nicht direkt beeinflussen. Von daher ist natürlich das, was in der Wohnung stattfindet, die wir besitzen oder die wir gemietet haben und das Recht haben, sie ausstatten zu können, dann versuchen wir natürlich, unsere Dinge dort so anzubringen, wie es uns gefällt. Und das ist natürlich eine gewisse Ästhetik, die wir ja in allen Bereichen haben. Also das finde ich eigentlich gar nicht verwunderlich, sondern ganz selbstverständlich, dass da das Schöner in dem Sinne Wohnen auch durchschlägt. Wobei es gibt ja auch die Tendenz, denken wir ans Bauhaus oder an die Sachlichkeit sozusagen, das Schöner Wohnen nicht zu machen, sondern in kahlen Wänden und Umgebungen zu leben, wo man sozusagen alles entfernt, was nur irgendwie an Individualität erinnern kann. Aber das ist auch eine Art von Ästhetik oder schöner Wohnen.
Genau, und das ist ja dann auch, geht ja manchmal einher auch mit diesem Minimalismus, also ja. Wenig dazu haben. Dass, manchmal, da gehst du auch drauf ein, steigt das dann auch über in sowas wie Nomadentum, digitale Nomaden. Ich habe nicht viel, außer hier meinen Laptop, der die ganze Zeit dabei ist, also sozusagen mein Wohnzimmer. Das Gegenstück dazu ist ja im Grunde die Vorstellung von der notwendigen Verwurzelung des Wohnens. Dein Titel spielt ja auf Heidegger an, mit Sein und Zeit, und du hast ja Sein und Wohnen. Inwiefern argumentiert Heidegger genau dafür, dass man eben diesen festen Ort braucht, diese Wurzel braucht, um dann die Außenwelt überhaupt richtig reflektieren zu können? Also ist das bei ihm eine notwendige Voraussetzung für richtiges Wohnen?
Das ist offenbar für ihn eine notwendige Voraussetzung. Er hat ja selber in seiner Hütte im Schwarzwald weit ab von der Stadt gewohnt, und man weiß ja, dass der Städte nicht geliebt hat, denn es war ihm zu viel Gewusel und zu viel Ablenkung, und dass er sozusagen in dieser Erdverbundenheit sich am wohlsten gefühlt hat, und das hat er eben auch in seinen philosophischen Gedanken ausbuchstabiert, und die aber natürlich damit zu tun haben, dass sozusagen diese Verbundenheit oder diese Verwurzelung für ihn anscheinend eine große Bedeutung hat, aber die gleichzeitig ja auch etwas mit dem Faschismus zu tun haben, denke ich. Also das ist alles schon sehr merkwürdig bei Heidegger.
Ich finde auch, also weil da, ich glaube, du schreibst das auch in deinem Buch, da manifestiert sich ja im Grunde wirklich eine Blut- und Bodenideologie da drin. Also wenn das wirkliche Dasein nur da sein kann, wo man am besten in 35 Generationen schon gelebt hat, ja, da gibt es dann relativ wenig Beweglichkeit.
Naja, und dann ist ja auch was, er schreibt ja auch nie davon, dass man mit Menschen da ist, in dem, wo man wohnt, sondern da ist man sozusagen alleine. Und da muss auch alles andere weit weg sein und nur Landschaft um einen oder Berge um einen herum sein. Also das ist eine völlig irreale, man könnte schon sagen, so philosophisch isolationistische Vorstellung, die Heidegger da entwickelt. Also völlig weltfremd, könnte man auch sagen.
Wenn man jetzt aber Heidegger nochmal versucht, von der anderen Seite so zu sehen, also es gibt ja ein Zitat von ihm, was immer wieder kommt, wenn es um die Philosophie des Wohnens geht. Und das ist dieses: Menschsein heißt, als Sterblicher auf Erde zu sein, heißt wohnen. Also inwieweit hat er da doch auch einen Punkt, dass das Wohnen ja doch ein sehr zentraler Punkt für das Dasein ist, jetzt nur nicht mal im heideggerischen Sinne verstandenem Dasein?
Naja, ich meine, ihr Wohnen verbindet er ja eben, wie du schon sagtest, auch mit der Existenz überhaupt. Also er meint jetzt nicht die Wohnung mit 3 Zimmern und das Haus mit 7 Stockwerken, sondern das Leben hier auf der Erde. Man lebt und wohnt hier auf der Erde als Mensch und ist damit verbunden. Und das hat eben genauer oder konkreter mit dem Wohnen in Gebäuden, im umbauten Raum eigentlich relativ wenig zu tun, sondern ist so ein Versuch, so ein existenzielles Dasein zu beschreiben, wie er sich es vorstellte.
Sehr interessant, dass sich nicht so viele Philosophinnen mit dem Thema Wohnen befasst haben. Einer, den man vielleicht als Gegenspieler anbringen kann, ist Wilhelm Flusser. Und Flusser sagt, das geht eben weg von dieser Bodenhaftung. Er sagt, der Mensch ist kein Baum, er hat keine Wurzeln, sondern er hat Beine. Das Wohnen bei Flusser, wie würdest du sagen, kann man seine Philosophie zusammenfassen zu diesem Thema?
Also ich habe ja Wilhelm Flusser auch persönlich gekannt und mit ihm öfter gesprochen. Ich weiß, dass er an Orte nicht gebunden ist. Also er musste ja als junger Mann aus Tschechien fliehen vor den Nazis und hat da einen großen Einbruch erlitten. Natürlich war dann ausgesetzt, hat die Heimat verloren und hat daraus eben für sich eine Philosophie entwickelt, die darauf setzt, dass man nicht an einem Ort heimisch ist, sondern dass die Heimat daraus besteht, dass man in einem Netz von Freunden sozusagen eingebettet ist. Und das kann überall sein. Es ist nur wichtig, dass man eben diese Kontakte wahren kann. Und da kann man jetzt in Südfrankreich, wo er lange Zeit gewohnt hat, sein, oder in Brasilien oder in Deutschland. Das ist dann vollkommen egal. Man wird überall heimisch, wenn sozusagen die Verbindung zu anderen Menschen stimmt. Und das ist genau die Dimension, die Heidegger fehlt. Also da spricht er nie davon.
Genau, es ist tatsächlich, also würde ich Denise dir zustimmen, dass es eigentlich der Gegenpart ist.
Ja.
Also eigentlich komplett das Gegenstück. Also sowohl Verwurzelung versus Bodenlosigkeit, aber eben auch das Zentrale bei Flusser, die Verbindung der Menschen, die uns im Grunde auch heimisch werden.
Das ist seine Andockung auch an die Technik dann, dass die eben diese Verbindungen herstellen kann, auch wenn man nicht im Raum an einem Ort ist.
Apropos Technik, du hast vorhin gesagt, dass sich das Wohnen verändert durch die Digitalisierung. Unsere Wohnungen verändern sich dadurch, unser Leben. Inwiefern?
Ja, ich habe in dem Buch auch ein bisschen geschildert, wie das vielleicht in der Zukunft weitergehen könnte. Wir wissen ja alle, dass wir jetzt schon mit unseren Alexas und unseren digitalen Begleitern sprechen, dass wir uns daran gewöhnen, mit Wesen zu sprechen, die nicht menschlich sind. Jetzt rüsten wir unsere Wohnungen ja allmählich auf mit verschiedenen Techniken, die interaktiv steuerbar sind, die erkennen, wann jemand zur Tür reinkommt, wo man die Lichter auch aus der Ferne anmachen kann oder die Heizung steuern kann und die Jalousien. Und sozusagen die Idee ist ja, eine smarte Wohnung dann im Endeffekt zu haben. Die wird gesteuert dann wahrscheinlich durch solche digitalen Agenten, KI-Agenten, wir kennen das jetzt über ChatGPT, wie gut das funktionieren kann, wo auch sozusagen diese künstliche Intelligenz zu einem Mitbewohner werden kann. Und dann leben wir eigentlich in einem Haus, das nicht mehr tot ist, also aus Wänden besteht und Bildern besteht, die, mit denen wir konfrontiert sind, aber die uns nicht angehen, sondern wir sprechen mit unserem Haus. Das Haus ist belebt. Und ich glaube auch, dass das sozusagen dieser Übergang in diese andere Art des Wohnens, das ist ja auch unheimlich, oder? Wenn man sich das vorstellt.
Ich finde nochmal ganz zum Schluss ganz interessant, dass wir Türen und Fenster selber schließen und öffnen können. Das ist vorhin einmal kurz angemerkt, dass wir sozusagen die Kontrolle darüber haben, was wir in unser Heim lassen und was wir aussperren. Also das Zuhause als wirklich als Hafen, als sicherer Ort. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, wobei eben sich das verändert. Man kann es vielleicht sich besser vorstellen, wenn man sich denkt, man sitzt in einem autonomen Fahrzeug. Da sagt man, ja, man will jetzt hier und dort an die Adresse hinfahren und man tut nichts mehr. Man muss sich absolutes Vertrauen drauf haben, dass dieses Auto dann das auch macht und einen sicher dann irgendwo hinbringt. Das ist ja auch eine Art von vorübergehender Wohnung, ein Fahrzeug. Und so ähnlich ist es dann auch in einem Haus. Also man muss sich darauf verlassen, dass ein tiefes Vertrauen in die Technik haben.
Genau, dann entscheiden wir uns vielleicht gegen das smarte Home.
Ja, und du brauchst mehr Selbstkontrolle. Also wir haben ja fast alle ein Smartphone und viele von uns sind in Social Media und sowas aktiv. Und dann braucht es sozusagen diese Selbstdisziplin zu sagen, nein, im Schlafzimmer gibt es keine schreiende Diskussion auf X oder so. Oder da werde ich nicht jetzt nochmal kommunizieren mit meinem Chef kurz vor Mitternacht oder so. Und das
genau,
muss man ja selbst bestimmen.
Nicht die ganze Welt in mein Bett sozusagen. Genau. Ne? Aber natürlich ist...
Naja, man wird dann im Bett eben auch sagen, okay, jetzt Fenster auf bitte oder Licht an, Musik. Also ich glaube, die Vorstellung, dass wir uns da ganz isolieren, das glaube ich, wird nicht mehr funktionieren. Wobei, man muss ja immer sagen, also auch diese ganze smarte Wohnwelt, das betrifft ja nur diejenigen, die das Geld dafür auch haben. Der große Teil der Menschheit wird davon erstmal gar nicht viel mitkriegen, abgesehen von Smartphones und Ähnlichem.
Und es kann, also jetzt ohne jetzt zu sehr dabei zu bleiben, ich wollte es einfach nur einwerfen, es kann natürlich auch eine große Hilfe sein für Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung haben und nicht so mobil sind und so. Und oder für Menschen, die älter werden, wenn die so einen smarten Kühlschrank haben, der merkt, die Milch ist aus und den Lieferdienst rufen, schon praktisch.
Ja, Florian, vielen Dank für das nette Gespräch über die Geschichte und Philosophie des Wohnens haben wir uns unterhalten, ein bisschen über Heidegger und auch ein bisschen über Flusser. Dankeschön.
Ja, gern geschehen.
Vielen Dank. Ein schönes Wohnen noch. Also ein Stichwort, das mir im Kopf geblieben ist, ist diese beobachtungsfreie Zone. Also tatsächlich, so wie du es auch zu Beginn gesagt hast, das Wohnen als Rückzugsort, als sicherer Ort, der abgeschlossen ist. Und die geht uns jetzt verloren quasi durch die Digitalisierung. Und wir haben diesen Rückzugsort oder sehen ihn jetzt im Wandel quasi.
Das war wirklich ein Punkt, den ich auch so vorher nicht so richtig auf dem Zettel hatte, diese beobachtungsfreie Zone. Also ich finde schon, dass das Wohnen, also für mich ist nachvollziehbar, dass man das Wohnen braucht oder auch einen Rückzug, um über den Tag nachzudenken, über das Erlebte nachzudenken, das zu verarbeiten und vielleicht auch neue Schlüsse zu ziehen für die nächste Situation. Aber dass es auch einen Ort braucht, der geschlossen ist, dass man da machen kann, was man will, können wir fast so psychoanalytisch drüber nachdenken. Es braucht sozusagen den Ort, der nicht vom Blick des anderen, der Blick des anderen ist ja die Hölle, hatten wir mal mit Sartre, dass eben dieser Blick nicht da ist, sondern dass man wirklich nur für sich ist, egal was man da macht. Und das auch braucht für eine menschliche Entwicklung. Das war wirklich nochmal ein Punkt, den ich ganz interessant fand.
Hast du Vorhänge zu Hause oder Gardinen oder sowas?
Ja, ich habe Vorhänge und ich ziehe sie jetzt auch zu. Früher, als ich eher in WGs, Hausprojekten und ehemalig besetzten Häusern gelebt habe, da hatte ich, glaube ich, auch gar keine Vorhänge.
Ich habe jetzt noch keine Vorhänge, außer im Schlafzimmer. Und bei mir kann man, glaube ich, auch richtig reingucken. Und ich denke jetzt immer mehr darüber nach, dass ich mir vielleicht mal so Vorhänge oder Jalousien oder so zulegen möchte. Aber wenn ich nicht reingucken lasse, dann kann ich auch nicht so gut rausgucken. Das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Na gut, du kannst ja so den Vorhang ein bisschen zur Seite schieben und dann nur mit einem
und
Auge
genau
rausgucken.
Das beobachte ich häufig in so kleinen Vororten. Ich habe gerade in so einem Vorort gedreht und da gingen ganz viele kleine Gardinen zur Seite. Und man hat aber die Leute nicht richtig gesehen. Also die haben aus ihrem Schutzraum rausgeguckt, aber die Blicke nicht reingelassen.
Und vielleicht sollten die sich so verspiegelte Gläser holen, wo du nur den Spiegel siehst und die können natürlich dann also alles sehen.
Erdgeschosstrick. Aber das ist interessant, dass wir diese Schutzräume brauchen. Und er hat ja auch gesagt, dass sie dazu beigetragen haben, anthropologisch, dass wir uns entwickelt haben, so wie wir uns entwickelt haben. Der Unterschlupf als Ort, aus dem heraus wir kreativ geworden sind.
Ja, und trotzdem auch, und das ist dann dieser Flusser-Moment, der da mit drin ist, braucht es diese menschlichen Beziehungen. Du hast ja auch eingangs gesagt, dass bei euch war immer zu Hause viel los und es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, dass man sich zurückzieht, auch wenn viel los ist. Und ich glaube, menschliche Entwicklung ist eben nicht nur dieses Zurückziehen und Reflektieren von Erfahrungen mit anderen, sondern auch die Erfahrung mit den anderen. Also es braucht beides, selbstverständlich.
Genau. Dabei fällt mir ein, dass natürlich auch viele wohnungslose Menschen gibt, die sich aber auch ihren Rückzug schaffen. Also die Frage ist, es ist auch ein bisschen schwierig, jetzt das so lapidar zu sagen, aber können wir überall wohnen? Und ich glaube, damit hat sich Willem Flusser auch befasst. Aber vielleicht lernen wir ihn einfach mal ein bisschen besser kennen, so wie Rötzer ihn ja persönlich kennengelernt haben.
Ja.
Wir hören ihn jetzt zumindest persönlich.
Das Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft.
Die Wohnung, das Netz der Gewohnheiten, der Redundanzen, der Banalitäten, ist das Netz zum Auffangen von Geräuschen der Welt, zum Auffangen des Ungewöhnlichen, des Unbewohnbaren, des Abenteuers, des Nichtgeheuren. Und sie ist die Wohnung, das Sprungbrett ins Chaos des Raums und der Zeit dort draußen, denn sie erlaubt, in dieses Chaos Ordnungen zu tragen, es zu kodifizieren. Wer nicht wohnt, kann weder die Welt einfangen, noch in sie springen. Er ist bewusstlos.
Wir hörten Willem Flusser im Original-O-Ton. Er hat einen Vortrag gehalten zu Heimat und Heimatlosigkeit. Der ist auch als CD erhältlich. Den gibt es auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern. Und hier hat er sich zum Wohnen ausgelassen und zur Funktion des Wohnens.
Übrigens, ich bin ein richtiger Willem Flusser-Fan geworden. Ich liebe es, wie er spricht. Und wir haben ja vorhin bei Florian Rötzer schon gehört, wie er biografisch einzuordnen ist. Vielen Dank, Florian, für diese Einordnung. Und ich finde dieses Zitat total inspirierend. Vor allem das Bild des Netzes, das uns auffängt. Das Netz, das vielleicht auch gesponnen wird. Vernetzung ist ja auch ein Thema. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Die Digitalisierung. Da steckt ganz, ganz viel drin.
Genau, diese zwei Seiten. Ich finde auch dieses Netz ist es. Also wir brauchen dieses Netz, das es auffängt, das Nichtgeheure, das Abenteuer. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist bei ihm, wir brauchen das aber, also wir müssen das bearbeiten, reflektieren und damit auseinandersetzen, um dann wieder nach draußen gehen zu können.
Ins Chaos.
Genau.
Mhm. Also das Interessante ist ja, dass ein Netz durchlässig ist. Also es fängt Dinge auf, also es ist nicht komplett durchlässig, also es ist wie ein Schutz, aber man kann hindurchschauen. Also man kann hindurchschauen, wenn man jetzt sich ein Spinnennetz zum Beispiel vorstellt. Und ich finde diese Idee davon, jetzt nehmen wir mal das Zuhause, die Wohnung als Spinnennetz. Und dann gibt es so das, was von außen kommt. Und das kann Stress sein oder Arbeit oder so. Wenn das so wie so Regentropfen sind, die auf das Spinnennetz fallen, dann wird das Netz vielleicht an der einen oder anderen Stelle brechen und die Spinne wird es noch ein bisschen ja fester weben, diese Stelle. Und das ist irgendwie, finde ich, ein ganz schönes Bild, weil das Netz uns hilft, erstmal einiges aufzufangen, was vom Außen kommt, das Chaos aufzufangen. Und wir können uns darin erholen. Wir müssen es aber auch quasi wieder aufbauen. Wir müssen uns unsere Wohnung zurückerobern quasi, wenn es etwas da also hineinbricht. Und ich glaube, Wohnung ist auch gar nicht nur als Ort gemeint, sondern ich glaube, es ist auch das innere Wohnen, also das in uns Wohnen. Und deshalb glaube ich, können auch Menschen, die wohnungslos sind, und Flusser sagt ja sogar auch, die Menschen in Auschwitz wohnen. Flusser selbst wurde von den Nazis verfolgt. Dass wir überall wohnen können und dass wir das aber auch brauchen, um im Außen zu überleben quasi. Und das eben bodenlos, dass es nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist.
Interessant, dass du an ein Spinnennetz denkst. Ergibt auch irgendwie Sinn, so als Wohnung. Ich habe eher so an einen Kescher gedacht, mit denen wir dann, keine Ahnung, Schmetterlinge oder irgendwas aus dem Pool rausfischen können. Also einen Teil von der Realität auffangen können. Nicht alles, also vieles geht wieder verloren, geht durchs Netz durch. Aber das holen wir sozusagen raus aus der Realität, gucken es an, betrachten es, arbeiten, verarbeiten es vielleicht zu irgendwas und damit gehen wir dann wieder raus in die Realität. Also man fängt so ein Stück von Realität ein und versucht, irgendwas damit zu machen.
Das ist mega interessant. Dieses Bild hatte ich gar nicht. Aber ich hatte noch ein anderes Netz. Und zwar so ein Sprungnetz. Etwas, in das man reinspringt und man wird aufgefangen quasi. Also aus der Welt quasi in dieses sichere Netz. Aber ich finde das interessant mit dem Einfangen. Auch das ist.
Weil er sagte, die Wohnung ist zum Auffangen des Ungewöhnlichen da. Also die Wohnung fängt es auf.
Ja, aber.
Oder fängt sie einen selbst auf?
Die Wohnung fängt, glaube ich, all das auf, das wir vom Außen mitbringen. Deshalb, dein Kescher ergibt schon Sinn. Ich bleibe aber bei meinem Spinnennetz. Denn das Netz der Gewohnheit, das ist das, in dem man auch selber lebt. Und der Kescher ist das, was man mitnimmt. Du sitzt ja nicht im Kescher, sondern du nimmst dir mit dem Kescher was raus. Und ich finde das Bild aber auch total interessant. Denn der Kescher, ist vielleicht sogar noch toller, ist die Entscheidung, das nehme ich mit und das füge ich mir zu. Und ich glaube, man muss auch gar nicht unbedingt sagen, dass die Wohnung ein Ort ist. Das ist bei Flusser ja auch, das haben wir ja vorhin auch schon mit Florian besprochen, das ist bei Flusser ja auch tatsächlich so, dass die Wohnung ortsungebunden ist. Also er spricht auch von Nomaden, er spricht davon, dass wir überall wohnen können, unter einer Brücke in Paris, sagt er, in den Favelas. Er hat ja in Brasilien gelebt. Das ist ortsungebunden auf jeden Fall.
Das Spinnennetz, den Kescher und das Sprungnetz.
Genau.
Das Sprungnetz des Trampolins. Und das ist ja wieder in seinem Zitat komplett drin, wenn er sagt am Schluss, man braucht die Wohnung. Also wer nicht wohnt, kann weder die Welt einfangen, noch in sie springen. Er ist bewusstlos. Also aus diesem dem dritten Netz, was wir jetzt haben, springst du wieder zurück in die Welt und brauchst dieses Netz sowohl als Einfang als auch als Sprungbrett.
Ja, du springst, du fällst rein, bleibst da und dann springst du von dort wieder raus und hast dort aber deinen Ort, es ist so schwierig, ein Wort dafür zu finden, dort deine Wohnung. Und die kann, glaube ich, aber wirklich auch in dir sein. Also dieses Netz, das braucht vielleicht noch nicht mal einen Raum.
Es kann zum Beispiel auch sowas wie ein Ritual sein oder etwas, was man macht, um eben das aufzufangen, um wieder rauszugehen. Und da muss ich an unseren Ostfriesentee denken. Weil ich kam darauf, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ich habe eine Zeit lang, relativ viele Jahre, viel in WGs gewohnt, in Wohngemeinschaften, in Hausprojekten, in ehemaligen besetzten Häusern. Und dort habe ich einen ganzen Haufen Menschen aus Ostfriesland kennengelernt, aus Aurich.
Warum auch immer?
Es kam einer, auf einmal waren sie alle da. Also nee, es gibt sehr viele Menschen in Ostfriesland. Ich habe natürlich nicht alle kennengelernt, aber doch einige. Die viele davon haben in Aurich und Umgebung gewohnt. Und die haben diese Teekultur, die Ostfriesen-Teekultur mit in die WGs und mit in die Hausprojekte gebracht.
Lieblich.
Teilweise auch die Teeservise, diese dünnwendigen, kleinen, ganz, ganz kleinen.
Die knisternden Candice-Dinger da und so.
Genau, und ich habe da meine Freundinnen und Freunde von damals noch mal so ein paar gefragt, warum sie das eigentlich gemacht haben und was dieser Tee für sie bedeutet. Und Dirk zum Beispiel hat mir erzählt, er kommt aus einer alten ostfriesischen Familie. Ich weiß nicht, wie viele Generationen es sind. Auf jeden Fall spielt dort Tee eine große Rolle. Hat mir erzählt, was ich auch nicht wusste, dass seine Großeltern eigentlich zu jeder Tag- und Nachtzeit diesen Tee getrunken haben. Mhm. Also auch nachts noch mal sich einen Schwarztee reingeballert haben. Vielleicht dann auch mit einem Schuss Rum, Tee mit Rum.
Mhm. Tee mit warum?
Was? Gibt es da vielleicht einen Bezug zum Titel? Also diesen Tee mit rumgetrunken haben oder auch tagsüber nachmittags und teilweise schon Kinder oder kleinere Kinder angefangen haben, diesen Schwarztee zu trinken. Und er meinte, ja, das ist schon eine Institution auch für ihn lange noch gewesen. Er hat dann irgendwann aufgehört in Berlin, als wir da uns begegnet sind, den Tee zu trinken, weil das Wasser in Berlin zu schlecht ist. In Ostfriesland gibt es wohl sehr weiches Wasser und das ist wohl sehr gut für den Tee, hat er mir erzählt. Und er meinte aber, das war schon zu Hause eine Institution, weil dem Klischee nach ist ja der Ostfriese an sich oder die Ostfriesen eher wortkarg. Aber er meinte, nee, beim Tee trinken, da wurde gesprochen. Da hat die Familie miteinander gesprochen, da hat man mit den Nachbarinnen und Nachbarn gesprochen, einfach geklönt, irgendwas sich ausgetauscht, aber auch mal tiefergehende philosophische Gespräche vielleicht geführt. Das war also der Ort des Gesprächs und des Austauschs.
Hat.
Genau, ja, das hat reingekickt. Und das ist interessant, weil das ist ja sowohl die Verbindung mit den anderen, was wir vorhin ja auch schon hatten. Also du brauchst praktisch die Verbindung mit den anderen und gleichzeitig ist es aber auch der Ort der Reflexion. Der kann auch alleine sein. Also man kann auch allein diese Tasse Tee trinken und darüber nachdenken, was sich gerade ereignet hat und wie man das vielleicht weitergestalten möchte. Also fand ich ganz interessant, der Tee als Institution. Und so ähnlich hat es auch Katja beschrieben, eine andere Freundin, die meinte, dass für sie das Teeservice und so weiter nicht entscheidend ist, aber das Teeritual bis heute entscheidend ist. Es ist, hat klar die Funktion der Entspannung, zur Ruhe kommen. Und auch des Austauschs über den Tag, also etwas, was ihr auch aus dem Elternhaus kennt, das nachmittags, egal was war, trotzdem wurde immer noch mal eine Tasse Tee gemeinsam getrunken.
Und dieses Ritual, das gibt es ja nicht nur in Ostfriesland, sondern weltweit, so Teerituale. Und das zur Ruhe kommen ist, glaube ich, das wichtige Stichwort. Wir kommen in unserem Netz zur Ruhe. Wenn wir dann Energie getankt haben, dann können wir wieder hinausspringen ins Chaos. Also wir brauchen die Wohnung oder vielleicht das Ritual oder das einfach sein an einem sicheren Ort, um uns dann im Außen ja wieder gut und richtig fühlen zu können. Und das ist nicht unbedingt an einen Ort oder an ein bestimmtes Teeservice gebunden. Das kann überall sein.
Die andere Seite.
Mein Name ist Turit Fröbe, ich bin Architekturhistorikerin und Urbanistin. Und Bausündenexpertin. Ich durchstreife die Einfamilienhausgebiete unserer Republik seit inzwischen 23 Jahren und blicke inzwischen tatsächlich auch auf sowas wie Moden im Einfamilienhausbereich zurück. Ich stelle erstmal fest, dass dieser Hang zum Eigenheim ungebrochen ist. Das ist etwas, was uns Deutschen tief in die Seele eingebrannt ist, eingeimpft worden ist in den letzten mehr als 100 Jahren. Und da fällt mir auf, dass diese neu geschaffenen Eigenheimgebiete bei mir immer wieder diesen Déjà-vu-Faktor auslösen. Ich habe das Gefühl, diese Siedlungen tausende, hunderttausende Male gesehen zu haben, dass sie alle mehr oder weniger gleich sind. Also es gibt ja im Moment diese ganz starke Tendenz, alles relativ steril zu gestalten und praktisch pflegeleicht oder vermeintlich pflegeleicht zu gestalten, gerne mit Schottergärten, mit Kunststoffzäunen und möglichst wenig Pflanzen. Also ich glaube, das Wichtigste, was ein Zuhause für die Menschen heute bieten muss, ist, dass es einen Rückzugsraum bietet und es ist dieser Wunsch ganz stark, keine Nachbarn zu haben. Selbst wenn die Nachbarn nur einen Meter weit weg sind. Deshalb dieser Wunsch nach diesem Einfamilienhaus. Also die eigene Scholle ist wichtig. Gefühlte Unsicherheit oder diese gefühlte Bedrohung führt ganz sicherlich auch dazu, dass so ein Rückzug stattfindet und so eine Tendenz zur Verbarrikadierung. Wichtig ist eben, dass ein Zaun drumherum ist und dass das alles abgesteckt ist.
Ja, interessant auch mal diese Perspektive jetzt aus der Architektur und aus dem Bauen tatsächlich zu bekommen, dass Einfamilienhäuser immer noch im Trend liegen und die eigene Scholle ist wichtig, habe ich mir aufgeschrieben, und diese Tendenz zur Verbarrikadierung. Und man möchte eigentlich gar keine Nachbarinnen und Nachbarn haben. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin auch besprochen haben, dass es auch dieses Netz der Begegnung der unterschiedlichen Menschen braucht, sondern es gibt offenbar, so verstehe ich das hier gerade, die Tendenz dazu, die Mauern eher noch mal höher zu bauen.
Auch der Zaun oder das sich einzäunen ist ein wichtiger Aspekt. Und wir sehen natürlich auch, also wenn sie so sagt, sie hat das Gefühl eines Déjà-vus. Man sieht die gleichen Gebäude, die gleichen Einfamilienhäuser immer und immer wieder. Und es ist von außen alles auch ähnlich. Aber jede Zelle liegt da sozusagen für sich und abgeschottet vom Außen, also als vermeintliche, wie so eine Trutzburg oder so, ne, also als abgeschotteter Ort, der nichts reinlässt. Noch nicht mal Blicke. Wir hatten ja vorhin auch diese Gardinengeschichte.
Und warum ist das so? Warum ist das heute so? Also ich denke mal, einerseits hat das sicher was mit auch Kapitalismus zu tun, mit Eigentum. Es gibt auch von Rousseau diese berühmte Ausspruch, dass alles Unheil der Menschheit damit begann, dass man angefangen hat, einen Zaun zu bauen und etwas als Seins zu begreifen. Das ist sicherlich eine Dimension. Aber ich denke gerade auch nochmal an diesen Aspekt der Digitalisierung, den wir vorhin besprochen haben. Also dadurch, dass die Wände und die Mauern noch so hoch sein können und trotzdem durchlöchert sind durch Internetkabel, die buchstäblich da durchlaufen. Gibt es vielleicht auch deswegen den Hang dazu, sich nochmal stärker einzumauern, einzubauen, auch wenn es eigentlich gar keine Einmauerung mehr gibt, weil das eingemauerte Haus ist ein Smart Home?
Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Illusion der Sicherheit. Wenn man das jetzt noch weiter treibt und vielleicht auch mal so in Psychen guckt, die nicht gesund sind, wie zum Beispiel Messies oder so, die sich ganz, ganz viele Sachen in ihr Haus holen mit dem Gefühl, jetzt wird es sicherer, oder auch ganz anders so Prepper, die sich quasi in den Keller alles stellen, was man für den Fall der Fälle, für die Apokalypse, auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, bunkern und dann aber die Mauern am besten nochmal verstärken und sich einen Zaun ziehen und am allerbesten auch ohne Nachbarschaft irgendwo im Wald leben, wenn sie es ganz weit treiben, dann ist es so ein Bedürfnis nach einer Sicherheit, die aber nicht gegeben sein wird. Also sozusagen der verzweifelte Versuch, die Wohnung, das Zuhause ganz sicher zu gestalten. Und wenn man nach Südafrika zum Beispiel schaut, hohe Zäune überall, das Ausgrenzen anderer Menschen.
Was sicherlich auch mittel- und langfristiger Sicht überhaupt nicht zu mehr Sicherheit führt, sondern genau zum Gegenteil.
Genau, das sieht man jetzt zum Beispiel am Beispiel Südafrikas.
Ich denke, da steckt auch drin, auch in dem Beispiel, die du genannt hast, dieser Wunsch nach Kontrolle. Also ich möchte etwas kontrollieren, vielleicht auch, weil ich es außerhalb nicht kontrollieren kann, weil ich in einer Gesellschaft lebe, in der, das heißt ja so gerne, immer alles komplexer wird. Ich weiß nicht, ob das genau so stimmt, ob es nicht immer schon ziemlich komplex war, aber in dem auf jeden Fall die Gefahren zumindest zuzunehmen scheinen durch Krieg. Wir hatten dann jetzt eine Pandemie, wo man irgendwie auch den Eindruck hatte, man kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Es fällt über einen herein. Es gibt große Diskussionen um Ungleichheit und auch da hat man den Eindruck, man kann nichts dagegen tun. Und in dieser Welt, die nicht kontrollierbar scheint, braucht es dieses eine Stück, was kontrollierbar ist. Und das kann dann die Wohnung sein, das kann dann die Höhle sein im Wald, weil da habe ich die Selbstwirksamkeit, da habe ich die Kontrolle. Ich denke, das ist schon auch einer der Gründe, warum das Phänomen so ist, wie das Turit vorüber gerade beschrieben hat.
Ja, und das, was du gerade irgendwie nochmal angedeutet hast, diese Unsicherheit, die wir alle am eigenen Leib sehr deutlich gespürt haben während der Pandemie, während des Lockdowns, die uns auch noch dann zusätzlich in unser Zuhause zurückgewiesen hat. Also wir mussten zu Hause bleiben. Da haben wir ja auch gespürt, dass das Zuhause tatsächlich ein sichererer Ort sein kann. Und wir haben unser Zuhause nochmal ganz anders erlebt. Vielleicht auch als eine Art Gefängnis. Oder wir haben es so erlebt, dass wir begonnen haben, das Zuhause nochmal anders zu gestalten. Ich habe zum Beispiel ganz anders gelebt zu Hause. Und das ein bisschen von dem habe ich auch noch mitgenommen ins Jetzt. In meinem Zuhause während der Pandemie, weil ich das Privileg habe, ein großes Wohnzimmer zu haben, und ich habe einfach meine Möbel fast alle entfernt und habe irgendwie Matten aufgestellt und Turngeräte irgendwie mir zusammengesucht und irgendwas an die Decke gehängt, dass wir uns bewegen können. Und wir haben uns zu Hause einfach ganz anders bewegt und ein bisschen davon ist auch übrig geblieben. Also mein Wohnen hat sich dadurch verändert und ich glaube, unser aller Kontakt oder unser aller Gefühl zu unserem Zuhause hat sich während der Pandemie auch maßgeblich verändert.
Ja, also wir haben festgestellt, es gibt offenbar viele Gründe, warum uns das Wohnen so beschäftigt und auch warum es sinnvoll ist, sich philosophisch damit auseinanderzusetzen. Die Schutzfunktion, die aber auch sich umkehren kann in eine Gefahr, also wenn die Wohnung vom Schutzraum zum Gefängnis wird. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es die Wohnung braucht, wenn auch nicht als festen Ort, aber als Rückzugsraum, als Netz, das einen auffängt, mit dem man dann vielleicht ein anderes Netz mit reinnimmt, nämlich den Kescher, mit dem man dann Eindrücke von außen gesammelt hat. Und gleichzeitig war es dann auch noch das Sprungnetz, um wieder zurückzukommen in die Realität.
Genau. Und hast du ein Fazit für diese Folge? Ich habe eins. Es ist tatsächlich, ich möchte mich auf jeden Fall mehr mit Flusser befassen. Ich glaube, das lohnt sich total. Wir sollten ihn vielleicht auch für eine andere Folge nochmal mitnehmen. Und ich nehme da so ein bisschen mit, dass wir überall wohnen können. Dass wir für das Wohnen nicht unbedingt die Heimat brauchen oder den Boden, sondern dass wir überall wohnen und dass Wohnen auch ein Recht ist, ein Menschenrecht ist.
Egal ob in eurer Wohnung oder wo auch immer oder den Ort, den ihr als Wohnung begreift, ihr könnt diese Folge nachhören, genauso wie alle anderen Folgen, und zwar in der
ARD Audiothek.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wir freuen uns auf euch.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden. Warum nur? Der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcastgrößen Bayern 2, Radio Wissen und SWR 2 Wissen, gibt Antworten. In Wie wir ticken wird nicht gelabert. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Der Podcast erklärt, wie sich Intelligenz fördern lässt, wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können und wann es in Ordnung sein kann, mit seinen Eltern zu brechen. Damit ihr besser versteht, wer euch aus dem Spiegel entgegenblickt. Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD-Audiothek.